Leute, ich freue mich, ich sehe euch. Das freut mich besonders. Und ich habe den Eindruck, ihr seid guter Stimmung. Das ist sehr schön. Genau, ja, genau. Winkt mal, dann habe ich euch voll. Mal genau, super, danke. Also, vielleicht steigt mal ein in die Bibelarbeit, aber zwei Vorbemerkungen möchte ich gerne machen. Die erste Vorbemerkung gestern Abend, da wurde euch schon deutlich, unsere drei Begriffe Bibelbeweger, Heimatgeber, Hoffnungsträger, das durchzieht so diese ganze Tage. Gestern Bibelbeweger, heute geht's um Heimat, heute Morgen in der Bibelarbeit, also Heimatgeber, und dann morgen um den Hoffnungsträger Gedanken. Und natürlich haben wir uns entsprechend Bibeltexte ausgewählt. Aber es ist ganz interessant, schon gestern ist mir das aufgefallen, man kann die Begriffe einfach auch miteinander tauschen. Und macht es doch mal in diesen Tagen, dass ihr das ganz bewusst beobachtet, wie in den Bibelarbeiten tatsächlich diese Begriffe miteinander so eine Art, so ein SharePoint bilden. Also wir könnten genauso gut sagen, statt Bibelbeweger hatten wir gestern gehört, es geht darum, die Bibel zu empfangen, also zu bekommen, dass es mir jemand gibt. Also ich könnte auch sagen, Bibelgeber. Oder ich könnte heute, achtet mal drauf, genauso gut sagen, statt Heimatgeber könnte ich auch sagen, Heimatbeweger. Da kommt tatsächlich das Thema vor, oder Heimatträger, sogar Heimatträger kommt vor. Und morgen wird es euch so gehen, dass ihr feststellt, Hoffnungsträger heißt genauso Hoffnungsgeber und Hoffnungsbeweger zu sein. Also spannend, und jetzt steigen wir ein in eine Geschichte, die natürlich ganz nahe liegt. Das ist die Abrahamsgeschichte, eine Segensgeschichte, die wir miteinander bedenken. Bevor ich das mache, möchte ich euch gerne an gestern Abend erinnern. Und ich zeige euch mal ein kleines Bild dazu. Es geht ums Feuer. Wenn wir jetzt Bibelzeit haben, eine halbe Stunde lang, dann setzt euch ans Feuer. Und lasst euch einfach beschenken von diesem Bibelwort. Vielleicht braucht ihr es, dass ihr gewärmt werdet. Aber auf jeden Fall, dass es euch anrührt. Und dass ihr beschenkt werdet von diesem Bibelwort. Feuerzeit. Herr, danke, dass wenn wir jetzt diesen Bibelabschnitt lesen, dass wir dann ganz bei dir sind, nahe am Feuer. Beschenk uns mit deinem Wort. Amen. Und jetzt geht's los mit der Geschichte. Hier bin ich zu Hause. Heimatgeber. Segen empfangen. Erstes Buch Mose, Kapitel 11. Dies ist das Geschlecht Terachs. Terach zeugte Abraham, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldea. Da nahmen sich Abraham und Nahor Frauen. Abrahams Frau hieß Sarah und Nahors Frau Milka. Harans Tochter, der Vater war, der Milka und der Jiska. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Dann nahm Terach seinen Sohn Abraham und Lot den Sohn seines Sohnes Haran und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abraham, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatte, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abraham immer weiter ins Südland. Soweit der Bibelabschnitt. Ist es euch aufgefallen? Hier bin ich zu Hause, Segen empfangen. Wo beginnt das eigentlich mit dem Segen? Die Segensgeschichte beginnt nicht mit Abraham. Der alte Vater Terach nimmt die verheirateten Söhne mit sich. Von Nahor ist die Rede, wobei selbst da, wenn man ganz genau nachliest, merkt man, Nahor wurde gar nicht mehr aufgezählt, sondern es war nur noch Abraham. Allerdings später heißt die Stadt Haran, dort die ganz heute im südlichen, in der südlichen Türkei an der Grenze sich findet, die Stadt Nahors. Also auf jeden Fall kam dieser Nahor irgendwie mit. Später oder zu der Zeit, wir wissen es nicht. Aber die Segensgeschichte beginnt nicht bei Abraham, wie er selbst sich auf den Weg macht, sondern sie beginnt bei Terach. Sie kommen aus Ur und ziehen dann miteinander los nach Haran. Kann man sich heute kaum vorstellen, obwohl vielleicht doch so eine Strecke wie zwischen der Ukraine und Deutschland, so weit zu Fuß nach Haran. Wir hören bei Terach nichts über eine Berufungsgeschichte. Da spricht nicht Gott laut in sein Ohr, es fällt kein Brief vom Himmel, sondern sie machen sich einfach auf. Aber spannend, sogar das Ziel Kanaan wird schon benannt. Schon Terach hatte vor, nach Kanaan zu gehen. Gott hat diesen Wunsch, diesen Gedanken in Terach vorbereitet. Auch wenn die Segensgeschichte nachher mit Abraham verknüpft wird, so geht es doch um die Familiengeschichte von Abraham. Eingebunden in seine Familie wird Abraham sozusagen, by the way, selbst zum Segensträger. Einfach mitgehen, dabei sein, noch gar nicht wissen, was Gott mit einem vorhat. Und wir haben die Alterszahlen gehört. Als Abraham aufbricht, ist er schon über 70. Immer noch Zeit aufzubrechen. Auch im Alter von über 70. Immer noch Zeit, einen Ortswechsel zu machen. Äußere Ereignisse werden nicht immer als Segensgeschichte begriffen. Wenn wir damals Abraham gefragt hätten: Abraham, wie geht's dir damit, dass dein Vater jetzt seine ganze Sippe mitnimmt und ihr aufbrechen müsst? Wie geht's dir damit mit den Plänen von Terach? Wahrscheinlich hätte er viel zu sagen gehabt. Vielleicht, warum dorthin und nicht hierhin? Vielleicht hätte er gesagt, warum bleiben wir nicht noch 2 Jahre? Warum die Wahl so und nicht so? Familiengeschichte. Im Rückblick weiß Abraham natürlich, das war eine richtige Geschichte. Das war eine Segensgeschichte. Das gehört zu seiner Geschichte. Das ist der alte Fritz, mein Großvater. Ich hänge mit dieser Geschichte zusammen. Der Fritz kommt aus Tuningen, ist dort groß geworden, hat eine Lehre gemacht zum Instrumentenbauer bei Honer und wurde dann zum Dorfmusikanten. Aber die Familie ist umgezogen nach Eidlingen und dort blieb er, was er ist: Chorleiter, Posaunenchorgründer, Kirchenchorleiter, Musikverein, Chorleiter, Organist und Klavierlehrer. Was ist übrig geblieben von seiner Geschichte, wenn ich heute selbst darauf schaue? Ich merke, ohne seine Geschichte wäre ich nicht der, der ich heute bin. Ganz vieles gäbe es nicht in meiner Geschichte, zum Beispiel das Klavier nicht, auf dem er spielt, das heute bei uns in der Wohnung steht. Oder der Stock, der da am Klavier hängt, in hohem Alter. Ich bin verwoben in seine Geschichte, obwohl die Geschichte beim alten Fritz niemals so gedeutet wurde, dass er einmal viele Enkel haben würde und was aus diesen Enkeln denn werden sollte, was für einen Weg die Enkel gehen sollte, schon gar nicht ich. Aber ich kann darauf zurückschauen und sagen, danke Gott für diesen alten Fritz und für seine Leidenschaft für Musik und für das Klavier und für das, wie er seine Familie geführt hat, sicher auch schwierige Wege dazwischen. Und jetzt würde ich euch gerne einladen, dass ihr selbst einmal überlegt, in was für eine Familiengeschichte ihr eingewoben seid und ob euer Segen nicht eure Narben oder eure Wunden, sondern euer Segen, ob der nicht auch mit eurer Familiengeschichte zusammenhängt. Und was könnte das sein? An was könntet ihr es festmachen? Ich fände es schön, wenn wir uns jetzt dafür etwas Zeit nehmen und wenn ihr ganz bewusst so 2, 3, 4 Minuten euch mit eurem Nachbarn oder Nachbarin austauscht und sagt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, meine Familie, ich stünde ja nicht heute hier, wo ich bin, wenn ich dies oder das gewesen wäre. Und ich bin so dankbar dafür. Was für eine Geschichte kannst du erzählen, in die du eingebunden bist? Lade euch ein. Ihr dürft auch gerne dazu aufstehen, dann ist es leicht nach hinten oder nach vorne und auch nochmal aufzustehen. Macht es einfach und erzählt euch kurz eure Geschichte, die Geschichte vom alten Fritz oder eine andere. Ja, ahne von der Ferne, dass ihr euch schöne Geschichten zu erzählen habt. Zumindest spannende Geschichten. Es geht ja ganz rege zu bei euch. Also Grund genug, vielleicht sich in der Kaffeepause noch die Geschichte fertig zu erzählen. Da gibt's viel zu erzählen und Gott zu entdecken, dass eben die Geschichte nicht mit meinem Lebenslauf alleine zusammenhängt. Jetzt wäre ich natürlich gerne Mäuschen gewesen und ich erahne, dass bei euch einige sagen, naja, so eine schöne Geschichte vom alten Fritz, die habe ich ja gar nicht. Die würde ich gerne erzählen, aber meine Familiengeschichte, die sieht ja ganz anders aus. Dann herzlich willkommen in der Geschichte von Abraham. Ich habe sie ganz bewusst, ganz von Anfang erzählt, von Terach. Dort beginnt die Geschichte. Und es ist doch spannend, was uns dort erzählt wird. Warum sie aufbrechen. Warum die Geschichte dort beginnt, wie sie beginnt. Uns wird erzählt, dass der jüngste Sohn von Terach stirbt. Das wird ausdrücklich erwähnt. Er war offensichtlich schon verheiratet und hatte mindestens eine Tochter, wahrscheinlich noch mehr Kinder. Was für ein Familiendrama. Der Vater überlebt seinen jüngsten Sohn. Wie er gestorben ist, wir wissen es nicht. Aber egal, eine dramatische Geschichte. Und dann wird noch erwähnt, dass Abraham und Sarai, dass sie keine Kinder bekommen haben. Das wird dort schon erwähnt und es wird als dramatische Geschichte empfunden. Und jetzt brechen sie auf. Ich möchte nicht, dass schwere Geschichten zu leicht umgedeutet werden. Schau mal, Gott macht aus Schwerem Gutes. Aber es ist die Urerfahrung auch von uns Christen, auch vom wandernden Gottesvolk, dass wir aus schweren Zeiten den Segen Gottes heraus erfahren. Eine ganz besondere, berührende Geschichte ist eben da dabei diese Abraham-Geschichte. Und natürlich gehen unsere Gedanken jetzt in die Ukraine zu den Flüchtlingen. Und Achtung, ich möchte überhaupt keinen schnellen Zusammenhang herstellen, Gott wird es gut machen. Aber wir dürfen darauf hoffen, als Christen, dass auch dort aus dem Schwierigen, aus dem Dramatischen, aus dem bodenlos Diabolischen Gott eine gute Geschichte machen wird beim Einzelnen. Und dass vielleicht Menschen erfahren, hinter allem steckt noch ein viel Größerer, der es gut meint mit dir. Vielleicht hilft uns ein Zitat, dass wir gar nicht unmittelbar mit der Ukraine zusammenbringen, aber aus einer ähnlich dramatischen Situation heraus, aus dem Rassismus heraus formuliert wurde. Ich teile uns mal den Spruch kurz. Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finster als 1000 Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt, die Gott heißt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er kann das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln. Ein Segenswort, ein Bewusstsein, das Martin Luther King ebenso formuliert hat. Hinter allem, über allem, die segnende Kraft Gottes. Und jetzt geht's um die eigene Segensgeschichte. Die Geschichte von Abraham. Wir knüpfen direkt an die Familiengeschichte. Und doch, ganz ehrlich, mir fällt es schwer, unser eigenes Leben einfach mit Abraham zu vergleichen. Wir begegnen der Geschichte Abrahams mit einem gehörigen Portion Respekt, denn wir wissen, Abraham ist eine Figur aus der Heilsgeschichte Gottes. Im Römerbrief ist er die Person, die für Gerechtigkeit aus Glauben steht, die alle Völker vor Gottes Thron führt und den Zugang ermöglicht. Er steht als Beispiel dafür, dass Christus der ist, der uns dorthin die Türe öffnet. Und im Hebräerbrief begegnet uns Abraham als der Vater der Verheißung. der dem der Verheißung Glauben geschenkt hat und deswegen aus Verheißung, aus der Hoffnung heraus diesen Weg gegangen ist. Und er verweist uns Christenmenschen auf Christus, auf diese Hoffnung, auf die Verheißung, es wird vollendet werden. Deswegen, wenn wir jetzt fast jungschargemäß auf Abraham schauen und fragen, Abraham, was ist deine Geschichte, was ist meine Geschichte, dann tun wir das mit einem gehörigen Respekt bei allem, was in der Bibel gesagt wird. Aber schauen wir. Das Erste, was der Abraham erlebt, ist, er empfängt das Wort Gottes selbst. Mir wurde das erneut deutlich, selbst wenn wir kein Bibelbuch in der Hand haben. Gottes Wort wird nicht aufhören. Abrahams bekam das Wort Gottes ohne Buch. Aber er bekam es und wir müssen uns bewusst machen, die längste Menschheitsgeschichte besteht darin, dass Gott ohne Buch redet. Er redet. Gott ist zu hören. Heute haben wir diesen Reichtum, diesen Schatz, dieses Feuer, wo wir uns beschenken lassen können. Voll von Informationen und Liebesbekundungen, Ermahnungen und Motivationen für ein Leben. Aber meinen wir nicht, daran hängt Gottes Stimme. Gott redet. Gott redet und er redet zu Abraham und er hört. Er hört. Und jetzt lasst uns diese zwei, drei wenigen Verse noch einmal miteinander anschauen, was denn dann dort passiert. Man kann diese wenigen Verse in zwei Blöcke aufteilen. Zuerst so eine Art Befehl, also ein Appell. Jetzt mach das. Geh aus deinem Land. Geh weg von dir deiner Familienbindung. Also stoße sie nicht zurück, ich sag's gleich dazu, sondern es gibt ja ganz viel Begegnung später in der Geschichte, aber löse dich von dem, was deine Familie ausmacht. Sondern geh deinen Weg mit mir, Abraham. Ich bin die Prio. Geh ihn mit mir. Schreibe mit mir meine Segensgeschichte, sagt Gott zu Abraham. Gehe mit mir jetzt. Und das bedeutet für ihn, du brauchst ein neues Land. Erschließe dieses neue Land. Ich habe es vorbereitet. Geh, geh, geh. Geh von deinem Gewohnten. Verlass deine Komfortzone. Geh aus deinen Bindungen, die gut sind, aber die dich vielleicht auch festhalten. Sondern traue mir ganz zu, dass ich ein weites neues Land für dich vorbereitet habe. Sei mutig und geh. Und dann kommt die sechsfache Verheißung, die daraus folgt. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Das ist die erste Verheißung. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Ich will dich selbst zu einem Segen machen. Ich will segnen, die dich segnen. Ich will verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Was bedeutet es eigentlich, wenn Gott sagt segnen? Sprachlich, was bedeutet es eigentlich sprachlich? Ich gehe jetzt mal gar nicht ins Griechische oder Hebräische, sondern ich erinnere uns an das Lied vorhin. Dieses Lied, das eigentlich auf Englisch heißt, Blessed be the Lord. Im Englischen gibt es für das Wort loben und segnen das gleiche Wort. Nämlich blessing oder blessed oder wie auch immer. Zweifache Bedeutung und man muss sich's auswählen. Und doch hängt es ganz, ganz dicht zusammen. Und tatsächlich ist es auch so im Hebräischen und auch im Griechischen. Das Gute über einen anderen reden, loben. Oder das Gute über einem anderen aussprechen. Es ist immer nur die Frage, woher kommt's denn? Wer ist es denn, der das Gute über einen anderen ausspricht? Und wenn es jetzt um den Segen Gottes geht, ich will dich segnen, dann heißt es natürlich nicht, dass Gott sagt, Abraham, ich will dich loben und dir einen großen Namen geben. Aber es heißt, ich will das Gute über dir ausschütten. Und dein Name soll einmal gelobt werden. Und ich will dich selbst zu einem großen Segen machen. Das könnte man Klammer aufmachen und die Rückbewegung nehmen, dass Menschen dich sehen und sagen und loben und sagen, von ihm ging Gutes aus bei mir. Ich will segnen, die dich segnen. So weit geht sogar Gott, dass er sagt, diejenigen, die dich segnen, über dich gut denken und über dir das Gute aussprechen, die möchte ich auch segnen. Und natürlich denken wir an Israel. Natürlich denken wir an das Volk Gottes. Aber wir denken natürlich auch in dieser Verheißung an das große Volk Gottes. Wir denken daran, dass Gott über seinem großen Volk, seinen Kindern sagt, die, die dich segnen, die möchte ich auch segnen. Über denen möchte ich mein Gutes ausschütten. Segnen. Ein Zuspruch. Bleiben drei offene Fragen zum Schluss. Wie werde ich selbst persönlich zum Gesegneten? Und was werde ich eigentlich als Gesegneter empfangen? Und die Frage, wie können wir im Alltag Segen empfangen? Und da könnte man viel drüber erzählen. Und bitte tut das, erzählt es euch dann irgendwann einander. Wie werde ich zum Gesegneten? Es gibt einen wunderbaren, schönen Bibelvers aus Epheser 1. Dort heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also dort steht beschrieben, du bist schon ein Gesegneter mit deiner Geschichte. Also deine Frage, wie werde ich zum Gesegneten, bekommt die erste Antwort, du bist es schon. Und du hast allen Segen, den man sich nur vorstellen kann. Es ist voll da. Mehr kann es eigentlich gar nicht geben. Gott hat den vollen Segen über dich hinuntergeschüttet. Durch Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Alles da. Aller geistlicher Segen, der im Himmel verankert ist, diesen Segen haben wir durch Christus bekommen. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Dieser Segen liegt auf uns, auf dir. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Solch ein Segen. Wie werde ich zum Gesegneten? Indem ich Anteil nehme, und das in Anspruch nehme und sage, Gott, ich höre das, so wie Abraham gehört hat, Gott, ich höre das. Und dieser Segen wird im Epheserbrief noch viel mehr ausgeführt. Also wenn ihr wissen wollt, wie sehr ihr gesegnet seid, müsst ihr Epheser 1 lesen. Dann werdet ihr staunen, was schon für ein Segen auf euch allen liegt. Gelobt sei Gott, der Vater, dafür. Die zweite Frage. Was werde ich als Gesegneter empfangen? Was bekomme ich zu meinen Lebzeiten? Vielleicht auch die Frage, was bekomme ich zu sehen? Der Segen ist der Verheißung hin angelegt, auch bei Abraham. Bibelforscher haben übrigens rausbekommen, dass genau ab dieser Geschichte so beginnt. Alte Religionen kannten das auch. Man hat die Hände aufgelegt, man hat dem anderen fast magisch das Gute zugesprochen und du bist jetzt stark und gut und rein und heilig und kraftvoll. Seit Abraham ist das anders. Das Volk Gottes ist anders unterwegs. Der Segen ist auf Verheißung angelegt. Ich werde nicht alles in meinem Leben direkt vor Augen sehen. Wir wissen es bei Abraham. Was hat er denn am Schluss von seiner Verheißung, von seinem Segenswort bekommen? Ja, er ist dorthin gelaufen. Ja, er hat es selbst eingelöst, er hat die Familie verlassen, er hat sich auf den Weg gemacht, er war in diesem Land der Hethiter, Kanaan, aber am Schluss seines Lebens hatte er nur ein kleines Stück Land, das hat er sich erworben von den Hethitern, und das war ein Friedhof, ausgerechnet. Ein Friedhof, dort hat er die Sarah begraben. Mehr hatte er nicht. Das war die Erfüllung der Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Ich will dir ein Land geben. Und wie sieht's mit dem Volk aus? Wir wissen es. Isaak nehmen wir Ismael dazu, aber Isaak, der eine Sohn, ja, er hat auch Jakob und Esau erlebt. Und wenn man die Zeitachse genau nachverfolgt, kann man davon ausgehen, dass er sogar die Enkel erlebt hat. Aber es sind 12 Enkel. Und jetzt mal ehrlich, das ist kein Volk. Kein großes Volk. Und schon gar nicht die Sicht der vielen Sterne und der vielen Völker. Er hat es nicht erlebt. Gottes Segen ist auf Verheißung hineingelegt und auf alles hineingelegt. Denn auch mit uns schreibt Gott eine Segensgeschichte für die, die nach uns kommen. So wie beim alten Fritz, so wie bei dir, so wie bei deiner Familiengeschichte. Und es wird sich weiter fortsetzen. Du sollst ein Segen sein für die anderen. Wir vespern das heute nicht ab. Und wie kann das im Alltag sein? Ein letzter, ganz kurzer Impuls, der uns dann am Sonntag nochmal begegnen wird. Wenn man bei Google eingibt, segnen oder Hände auflegen, passiert etwas ganz Erschreckendes. Wir sehen dort lauter Bilder aus Kirchen, wo irgendwelche Amtsleute, seien es Katholiken oder auch andere, irgendjemand die Hände auflegen, bei Konfirmationen, bei Trauungen, was auch immer, in Kirchen, mit Amtsleiter, mit Talar oder was auch immer. Das ist alles richtig und wichtig. Aber es ist nicht, du sollst ein Segen sein und du sollst andere segnen. Wir dürfen uns die Hand auflegen. So wie hier, eins der wenigen Bilder, die ich gefunden habe, wo ich den Eindruck habe, da tut es irgendjemand in seiner Familie und segnet die Kinder oder uns gegenseitig als Ehepartner. Ich will dich segnen für diesen Tag heute. Aber ich tue es nicht mit meiner Kraft und meinen Möglichkeiten, sondern wir erinnern uns im Segen daran, dass ich jetzt, wenn ich dir die Hand auflege, das Gute Gottes zuspreche, das sowieso schon dir zugesagt ist. Ich segne dich im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass jetzt das Gute, das Beste Gottes auf dir ruht, auf das du in diesen Tag gehen kannst. In diesem Sinne, seid für heute so gesegnet, ihr Lieben.